Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Ihnen geht es vielleicht wie uns allen. Jeden Tag werden Sie und auch wir über die Nachrichtenagenturen mit den aktuellen Zahlen versorgt. Zahl der Neuinfektionen, Zahl der Todesfälle, R-Wert, Verdopplungszeit zum Beispiel und so weiter und so fort. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal darüber gewundert, wie schnell man sich offenbar auch an hohe Inzidenzen gewöhnt. Dass aber in den letzten Tagen so viele Menschen an Covid-19 gestorben sind wie nie zuvor in Deutschland, daran sollte man sich nicht gewöhnen. Denn, so Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut heute, das wird aus seiner Sicht noch schlimmer werden.
Wir sehen, dass die Gesundheitsämter zunehmend erschöpft sind. Wir sehen immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Wir sehen auch, dass die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfälle von Woche zu Woche steigt. Da beides immer erst mit einem gewissen Zeitverzug eintritt, müssen wir hier auch mit vielen weiteren rechnen.
Die Pandemie erreicht also zunehmend die Schwächsten, die sogenannten vulnerablen Gruppen. Ein Grund für die Entscheidung der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und der Bundeskanzlerin gestern, den Teil-Lockdown bis zunächst 10. Januar zu verlängern. Einzelne Länderchefs wie Markus Söder denken darüber hinaus über weitergehende Maßnahmen nach, denn der Trend geht nicht nach unten. Was das bedeuten könnte, dazu schauen wir auch nach Italien, denn hier hat die Regierung Reisen über Weihnachten untersagt. Ein beispielloser Vorgang. Die weiteren Themen: Schweigeminute nach der Amokfahrt in Trier. Wird die Querdenken-Gruppierung ein Fall für den Verfassungsschutz? Und Frankreich trauert um den ehemaligen französischen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing. Wenn Sie mehr über sein Wirken erfahren möchten, dann empfehle ich Ihnen den Hintergrund gleich anschließend. Gut 22.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben die Behörden dem Robert-Koch-Institut gestern gemeldet und damit ähnlich viele wie vor einer Woche. Die Zahl der Toten, die lag gestern bei 479 und damit nur knapp unter dem gemeldeten bisherigen Höchstwert von vorgestern. RKI-Präsident Lothar Rieker schlug heute ein weiteres Mal Alarm. Klaus Remme.
An Zahlen und Daten mangelt es nicht, wenn das Robert-Koch-Institut über die aktuelle Pandemielage informiert. Natürlich präsentierte RKI-Chef Lothar Wieler die Zahl von 22.046 Neuinfizierten gestern, den bundesweiten 7-Tages-Inzidenzwert von 134 pro 100.000 Einwohner, die leicht rückläufige Tendenz in Städten wie Berlin und Hamburg und die steil ansteigenden Fallzahlen in Sachsen. Doch jenseits der Zahlen dominiert eine Botschaft: die Zahlen sind zu hoch.
Diese Pandemie lebt nur von unserem Verhalten. Dieses Virus springt nur über, wenn wir ihm die Chance geben. Das heißt also, ich kann immer nur an uns alle appellieren, dass wir das ernst nehmen, damit wir die Zahlen runterkriegen.
Waren die Neuinfektionen in den vergangenen Wochen vor allem in der Altersgruppe 15 bis 29 besonders hoch, sind sie es jetzt mit zeitlicher Verzögerung in den älteren Jahrgängen. Dort, wo das Risiko für einen schweren oder gar tödlichen Verlauf der Erkrankung um ein Vielfaches höher ist.
Das Virus kennt keine Grenzen und keine Uhrzeiten. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen und länger zusammenbleiben, dort steigt natürlich die Chance einer Übertragung. Das ist manchmal anstrengend oder frustrierend. Und vielleicht fragen Sie sich manchmal, wofür. Tun Sie es für sich selbst, aber bitte tun Sie es auch für Oma und Opa.
Compliance. Für Lothar Wieler ist es das Schlüsselwort. Der Erfolg der Anti-Corona-Maßnahmen steht und fällt mit der Befolgung der Abstands- und Hygieneregeln. Die steigenden Infektionszahlen haben möglicherweise so gesehen einen nützlichen Effekt.
Wir waren im Frühjahr ja sehr erfolgreich und im Frühjahr ist etwas geschehen, was leider als sogenanntes Präventionsparadox dargestellt werden muss. Es gab viele Leute, die eben überhaupt keinen Kontakt hatten zu Covid-Kranken. Es gibt nach wie vor Menschen, die leugnen diese Krankheit. Und ich bin sehr sicher, dass inzwischen, wo mehr von diesen Fällen auftreten, auch im Bekanntenkreis, doch inzwischen immer mehr Menschen merken, dass diese Krankheit wirklich eine ernstzunehmende ist, sodass ich denke, dass die Compliance steigt.
Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder stellte heute den Schutz der Älteren in den Mittelpunkt. Söder besuchte den Corona-Hotspot Passau und kam schnell auf die unverändert hohen Todeszahlen zu sprechen.
Es ist für mich kaum vorstellbar und erklärbar, warum in der öffentlichen Debatte dieses Thema der Todesfälle nicht höher bewertet wird. Es ist eine ethische Kapitulation. wenn sich in Deutschland manchmal die Menschen nur mit dem Thema Todesfälle quasi als eine statistische Größe beschäftigen, hinter jedem einzelnen Todesfall steckt eine Geschichte, steckt eine Familie, stecken Menschen, die, auch wenn sie älter sind, gerne das Weihnachtsfest noch erlebt hätten.
Für die Alten- und Pflegeheime, oftmals die Hotspots im Hotspot, so Söder, müsse mehr getan werden. Er versicherte, man werde die Zahl der Tests für Besucher und Mitarbeiter deutlich erhöhen. Außerdem sollen die Heime komplett mit FFP2-Masken ausgestattet werden.
Die letzte Schaltkonferenz zwischen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel war hitzig verlaufen. Es gab erheblichen Streit. Gestern war sich die Runde sehr schnell einig. Der Teil-Lockdown in Deutschland wird verlängert, und zwar bis zunächst 10. Januar. Schärfere Maßnahmen allerdings sind nicht ausgeschlossen, wie Panayotis Gavridis berichtet.
Restaurants, Museen, Kinos, sie bleiben geschlossen bis mindestens zum 10. Januar nächsten Jahres. Der Teil-Lockdown wird verlängert. Die Bundeskanzlerin wiederholt, welches Ziel Bund und Länder mit ihrer Strategie verfolgen, wieder auf eine Inzidenz von unter 50 Fällen je Woche und pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu kommen.
Wir sind davon sehr weit entfernt im Durchschnitt. In manchen Bundesländern sinkt die Inzidenz, leider steigt sie auch in einigen wenigen noch. Wir haben eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen jeden Tag. Und das zeigt uns nochmal, welche Verantwortung wir haben, dass wir die Inzidenz von 50 auch wieder erreichen.
Heißt, es bleibt erstmal alles, wie es ist. Auf alle nicht notwendigen Kontakte soll verzichtet werden. Maximal 5 Menschen dürfen sich treffen aus 2 Haushalten. Kinder bis 14 Jahre sind ausgenommen. Fast alle Bundesländer lockern die Beschränkungen für die Weihnachtstage und Silvester. Am 4. Januar wollen Bund und Länder sich noch einmal zusammenschalten, um abhängig von der Pandemielage über weitere Maßnahmen zu beraten. Während Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig noch überlegt, ob sie den Teil-Lockdown für ihr Bundesland verlängert, bringt ihr bayerischer Kollege Markus Söder härtere Maßnahmen ins Gespräch.
Wir werden uns in den nächsten Wochen dann eben auch überlegen, ob das alles reicht. Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf erhalten können oder ob wir nicht irgendwann noch mal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen.
Nachdem Großbritannien eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer erteilt hat und nächste Woche mit Impfungen beginnen will, stellt sich die Frage, wann kann es auch in Deutschland losgehen? Eine Zulassung auf europäischer Ebene steht noch aus, genauso wie Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Geht es nach Angela Merkel, sollen zuerst Pflegepersonal, Polizistinnen und Polizisten und ältere Menschen geimpft werden. Sie betont aber zugleich:
Wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon solchen Impfstoff zur Verfügung haben. Und von Frühjahr an wird sich das dann weiterentwickeln.
Dass Bund und Länder gestern die Verlängerung des Teil-Lockdowns beschlossen haben, verärgert Linksfraktionschef Dietmar Bartsch. Entscheidungen, die so weitreichend Grundrechte einschränken, könnten nicht nach Gutsherrenart nach einer Videokonferenz verkündet werden, so Bartsch zur dpa. Die Corona-Hilfen für angeschlagene Unternehmen sollen ab Januar anders als im November und Dezember sich nicht mehr an den Umsatzausfällen orientieren, sondern an den Fixkosten. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Eckhard Rehberg begründet diesen Schritt im Deutschlandfunk so:
Wenn wir zum Beispiel November-Dezember-Hilfen weiterführen sollten, ich rechne mal, sag einfach mal bis Ostern, dann hätten wir 5 Monate mal rund 15 Milliarden Euro, dann wären wir bei 75. Und das ist weder gegenüber anderen Branchen vertretbar und es ist auch nicht gegenüber den Steuerzahlern vertretbar.
Rehberg sieht bei der Finanzierung auch die Länder in der Pflicht. Diese verteidigen sich und verweisen auf eigene Hilfsprogramme. Michael Müller, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, kritisiert bei den aktuellen November- und Dezemberhilfen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Abschlagszahlungen von je 10.000 Euro seien in manchen Fällen zu wenig, so Berlins regierender Bürgermeister.
Das eine ist tatsächlich, das Verfahren zu beschleunigen. Das andere ist, mit anderen Abschlagszahlungen zu arbeiten. Wir erhoffen uns, dass wir doch sehr schnell aus dem Wirtschaftsministerium auch noch mal etwas hören, mit welchem Weg man noch schneller und zielgerichtet jetzt helfen kann.
Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns gilt auch weiterhin das touristische Übernachtungsverbot bis zum 10. Januar. Mehrere Bundesländer wollen aber private Hotelübernachtungen an Weihnachten erlauben. Ein Schritt, der vor allem im Kanzleramt für Kopfschütteln sorgt.
Welche Maßnahmen auch in Deutschland noch drohen könnten, sollte sich der bisherige Trend nicht umkehren, das kann man in Italien begutachten. Hier hat die Regierung entschieden, Reisen über die Weihnachtstage zu verbieten. Das hat es in Europa wohl noch nicht gegeben. Jörg Seiselberg aus Rom.
Die Italiener sollen über Weihnachten und Neujahr zu Hause bleiben. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist es verboten, sich außerhalb seiner Stadt zu bewegen. Auch enge Verwandte dürfen nur besucht werden, wenn sie in derselben Gemeinde wohnen. Ausnahmen sind möglich, wenn jemand gesundheitlich angeschlagen ist und Unterstützung braucht. Die harten Einschränkungen für Weihnachten hat Italiens Kabinett in der Nacht nach stundenlangen Beratungen beschlossen. Darüber hinaus gibt die Regierung auf ihrer Internetseite bekannt, dass die Bewegungsmöglichkeiten im Land im gesamten Zeitraum zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar eingeschränkt würden. In diesen 2,5 Wochen sei es nicht möglich, in andere Regionen zu fahren. Die Maßnahmen zielen vor allem darauf, die in Italien in den Weihnachtsferien üblichen großen Zusammenkünfte von Familien und Freunden zu unterbinden. Hotels sind weiterhin geöffnet, dürfen aber nur Gäste aus der eigenen Region aufnehmen. Geschlossen bleiben in Italien über Weihnachten und Neujahr die Skipisten. Die entsprechende Regelung hat die Regierung um 50 Tage verlängert. Um Skiferien von Italienern im Ausland zu verhindern, soll eine Pflicht zur Quarantäne für Rückkehrer eingeführt werden. Bars und Restaurants müssen weiterhin um 18 Uhr schließen. In sogenannten roten Zonen dürfen sie gar nicht öffnen.
Eigentlich wollten die Mitglieder der Vereinten Nationen schon lange zusammentreten, um über Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu beraten. Es geht hier schließlich auch darum, dass auch die Bürger armer Staaten Zugriff auf Impfstoffe erhalten. Doch Streitigkeiten zwischen den beteiligten Parteien hatten ein Treffen verhindert, bis heute jedenfalls. Peter Mücke.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres machte auch in seiner Eröffnungsrede keinen Hehl daraus, dass er frustriert ist. Von Anfang an hat die Weltgesundheitsorganisation Informationen und wissenschaftliche Ratschläge zur Verfügung gestellt, die Grundlage für eine weltweite, koordinierte Antwort auf die Pandemie hätten sein können. Leider sind viele der Ratschläge ignoriert worden, manchmal sogar Fakten. Aber wenn Länder in unterschiedliche Richtungen gehen, dann verbreitet sich das Virus in alle Richtungen.
The virus goes in every direction.
Das Ergebnis: mindestens 1,5 Millionen Tote weltweit und mehr als 62 Millionen Erkrankte. Und eine Krise, wie sie die Welt lange nicht erlebt hat, sagte der Präsident der Generalversammlung Volkan Bozkir.
We face the deepest global recession since the Great Depression.
Wir stecken in der tiefsten weltweiten Rezession seit der Großen Depression und verzeichnen den stärksten Einkommensrückgang seit 1870. Die Weltwirtschaft ist um 4,4% geschrumpft. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren wird die extreme Armut auf der Welt wieder zunehmen. Bis zu 115 Millionen Menschen sind davon bedroht.
Are at risk of being pushed into extreme poverty.
Seit dem Sommer hatte Bozkir auf dieses Sondertreffen der Generalversammlung gedrängt. Doch die Staatengemeinschaft brauchte bis November, um sich auf einen Modus zu einigen. Jetzt sollen im Laufe des Tages mehr als 100 Staats- und Regierungschefs sowie mehrere Dutzend Minister per Videobotschaft ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten.
The United Nations must lead on this.
Die Vereinten Nationen müssen diesen Prozess anführen. Dieses Treffen ist eine historische Chance für die UN, die Wissenschaftsgemeinschaft und die Zivilgesellschaft miteinander ins Gespräch zu kommen, über die Konsequenzen dieser Pandemie und darüber, wie man aus dieser Krise gestärkt hervorgehen kann.
As well as on the ways to recover better and stronger.
Ein wichtiges Thema ist dabei auch die weltweite Verteilung der Impfstoffe, von denen einige bereits kurz vor der Zulassung stehen. Ziel der Vereinten Nationen ist es, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Impfstoffen haben, egal ob sie in einer Industrienation oder in einem Entwicklungsland leben, betonte Generalsekretär Guterres. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass ein Corona-Impfstoff ein weltweites öffentliches Gut sein muss. Die Instrumente dazu sind das Programm ACT Accelerator und die Impfstoffallianz COVAX. Allerdings fehlen dazu noch 28 Milliarden Dollar, 4,3 Milliarden davon allein in den kommenden 2 Monaten. Ich fordere Sie noch einmal alle auf, uns dabei zu unterstützen. Aber auch ein Impfstoff allein könne keinen Schaden beheben, der Jahre oder Jahrzehnte andauern werde. Deshalb müsse die Staatengemeinschaft jetzt die Chance nutzen, das Geld für den Wiederaufbau der Weltwirtschaft richtig zu investieren. Wir dürfen kommenden Generationen keinen kaputten Planeten und Schulden hinterlassen. Wir müssen eine grünere und fairere Zukunft aufbauen.
Soll der monatliche Beitrag pro Haushalt für ARD, ZDF und Deutschlandradio, also auch für dieses Programm, den Deutschlandfunk, seit 2009 erstmals wieder angehoben werden um 86 Cent pro Haushalt? Oder sollte diese Erhöhung vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie entfallen? Darüber zerbrechen sich gerade die führenden Vertreter der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt den Kopf. Da hier ein gemeinsames Abstimmungsverhalten der CDU mit der AfD im Raum steht, steht auch die Koalition auf der Kippe. Aber auch die Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer, sie blicken nach Magdeburg. Stefan Dietjen.
In der Runde der Ministerpräsidenten stand es gestern 15:1 oder eher 15,5:1,5, denn auch Rainer Haselhoff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hatte die Beschlüsse der Länder zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages zuletzt mitgetragen, aber dabei immer darauf hingewiesen, dass es in seiner Landtagsfraktion starke Vorbehalte dagegen gebe und die nötige Zustimmung aller 16 Landesparlamente daher ungewiss sei. Der Druck auf die CDU in Sachsen-Anhalt ist jetzt massiv, auch in der gestrigen Video Schalte der Ministerpräsident mit der Kanzlerin war der Rundfunkstaatsvertrag neben der Verlängerung der Corona-Maßnahmen Thema. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder verband beide Themen.
Gerade in diesen Zeiten der Pandemie haben wir eigentlich gemeinschaftlich erlebt, wie wichtig Medien sind, wie systemrelevant die Medien sind und eben auch die Öffentlich-Rechtlichen. Darum glaube ich, ist die erste Rundfunkbeitragserhöhung seit 10 Jahren, die ja nicht so üppig ausfällt, wenn man das sagen kann, auch, glaube ich, vertretbar.
Bereits am Montag hatte sich auch das CDU-Präsidium einhellig hinter die Beitragsanhebung gestellt. Es wird auf die Verfassungslage verwiesen. Das Bundesverfassungsgericht postuliert seit Anfang der 90er Jahre eine Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nachdem die Beiträge 2015 zuletzt gesenkt und insgesamt seit 11 Jahren nicht erhöht wurden, haben die Sender angekündigt, notfalls in Karlsruhe zu klagen. In der Auseinandersetzung aber geht es längst nicht mehr nur um die 86 Cent mehr Rundfunkbeitrag. Susanne Eisenmann, Kultusministerin in Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der CDU bei der Landtagswahl im März nächsten Jahres, meint im Deutschlandfunk:
Da hat sich offensichtlich am Thema Rundfunkgebühren tobt sich was aus, so habe ich zumindest den Eindruck, was weit über das hinausgeht. Da geht es tatsächlich aus meiner Sicht um Machtfragen, um Befindlichkeiten. Das ist, glaube ich, weit über das Thema, um das es tatsächlich geht, hinaus.
Weil sich die CDU bei einer Ablehnung der Beitragserhöhung gegen die eigenen Regierungspartner SPD und Grüne an der Seite der AfD positionieren würde, ist der Konflikt hochexplosiv. Manche fühlen sich an die Machtprobe zwischen Bundes- und Thüringischer Landespartei nach der gescheiterten Ministerpräsidentenwahl Anfang des Jahres erinnert. Annegret Kramp-Karrenbauer war damals nach Erfurt gereist, konnte sich aber nicht durchsetzen und kündigte wenige Tage später den Rückzug vom CDU-Vorsitz an. Erneut fällt die Auseinandersetzung für die CDU jetzt in die Phase eines parteiinternen Machtkampfs. Friedrich Merz, einer der Kandidaten für den Parteivorsitz, äußerte heute in einem Interview des Münchner Merkurs Verständnis für die Haltung der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt und setzte damit einen hörbar anderen Akzent als Führungsgremien und CDU-Spitzen in den anderen Ländern. In den anderen Parteien wird die unionsinterne Auseinandersetzung daher als Beleg für eine Orientierungs- und Führungskrise der CDU gebrandmarkt.
Die Führungsschwäche der CDU ist eklatant und zwar auf allen Ebenen.
Jetzt der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck. In Sachsen-Anhalt werde die Landes-CDU von extremen Fliehkräften aus der politischen Mitte verdrängt.
Das ist wiederum für uns nicht akzeptabel. Wir wollen die Koalition halten, wir wollen aber eine Lösung finden, die nicht eine AfD-Politik bedeutet. Und genau das macht die Union jetzt gerade.
Die Organisatoren der sogenannten Querdenker-Demonstration. Seit Wochen machen sie mobil gegen die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Ein Teil der Anhänger hält die Maßnahmen für völlig übertrieben oder kontraproduktiv. Nicht wenige wähnen sich in einer angeblichen Corona-Diktatur. Jetzt mehren sich die Stimmen derer, die eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz ins Spiel bringen, denn führende Köpfe der Querdenker üben offenbar den Schulterschluss mit sogenannten Reichsbürgern. Volker Fintermer.
Es kommt nicht von ungefähr, dass die Verfassungsschutzbehörden der Länder darüber nachdenken, die Querdenkenbewegung ins Visier zu nehmen. So wirft etwa der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung, Michael Blume, den Querdenkern offen Demokratiefeindlichkeit vor. Im ZDF sagte Blume am Morgen:
Sie greift die Demokratie an, das haben Sie schon sehr früh getan. Ken Jebsen war hier auf einer der ersten Demonstrationen. Max Otte hat davon gesprochen, dass das Bargeld abgeschafft werden sollte. Das funktioniert in Schwaben immer gut als Verschwörungsvorwurf. Und jetzt kommt dann eben noch dazu, dass zum Beispiel eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wurde durch den Michael Ballweg. Es wird sich mit dem Reichsbürgerkönig getroffen. Also da muss ich schon fragen, wer es jetzt noch nicht sehen will, wie gefährlich diese Bewegung ist und wie die sich radikalisiert, der möchte es offensichtlich gar nicht wahrnehmen.
Derzeit sei Querdenken 711 kein Beobachtungsobjekt, teilt das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg mit. Aber bereits vor rund einer Woche hatte auch Landesinnenminister Thomas Strobel, CDU, im Innenausschuss des Landtages vor dem zunehmenden Einfluss von Extremisten und Verfassungsfeinden in den Reihen der Querdenker gewarnt. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Gramer, rechnet bereits damit, dass die Bewegung bald als Verdachtsfall eingestuft werden könnte. Hintergrund ist ein Treffen von den Organisatoren der Querdenken-Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mit Angehörigen der Reichsbürgerszene im thüringischen Saalfeld.
Weswegen wir uns mit der Frage als Verfassungsschutz auseinandersetzen müssen, handelt es sich jetzt hierbei bei den Querdenken-Demonstrationen, bei den Organisatoren nicht schon längst auch um für den Verfassungsschutz relevante extremistische Bestrebungen?
Die Einstufung als Verdachtsfall würde es dem Verfassungsschutz ermöglichen, nachrichtendienstliche Mittel bei der Beobachtung und Informationsgewinnung einzusetzen. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte wiederholt gefordert, dass der Verfassungsschutz die Querdenkenbewegung genauer unter die Lupe nehmen sollte. Der bayerische Verfassungsschutz sieht die Querdenkenbewegung als möglichen Nährboden für staatsfeindliche Bestrebungen. Bislang aber findet keine genauere Beobachtung statt. Querdenkengründer Michael Ballweg hält derweil die Vorwürfe für unbegründet.
Wir sind keine politische Bewegung und auch keine Partei. Wir sind eine demokratische Bewegung aus der Mitte der Gesellschaft mit einer großen Vielfalt.
Das Bremer Verwaltungsgericht hat heute einen Eilantrag gegen das Verbot einer für Samstag geplanten Großdemonstration der Bewegung abgelehnt. Das Verbot sei verhältnismäßig und erforderlich. Dem Demoaufruf sollten bis zu 20.000 Teilnehmer folgen. Bremens Innensenator Ulrich Meurer, SPD, hatte es unter dem Verweis auf die aktuellen Anstrengungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie als hanebüchen und geradezu irre bezeichnet, was die Demonstranten unter Leugnung aller Fakten und Gefahren in Bremen geplant hätten. Der Streit wird jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht der Hansestadt ausgetragen.
Die Tat nach wie vor unbegreiflich, das Entsetzen darüber nach wie vor riesig. Trier trauert um die Opfer und ihre Angehörigen. Heute um genau 13.46 Uhr versammelten sich viele Bürger zu einer Schweigeminute. Denn um diese Uhrzeit steuerte der mutmaßliche Täter sein Fahrzeug durch die Fußgängerzone und tötete 5 Menschen, darunter einen Säugling. 18 weitere wurden verletzt, einige davon schwer. Nathalie Meyer.
Nach der Gedenkminute in Trier zur Tatzeit der Todesfahrt vom Dienstag um 13.46 Uhr ist die Stimmung in der Stadt noch immer angespannt und gedrückt. Die Kirchen der Stadt läuteten ihre Glocken, um der Toten und Verletzten zu gedenken. Noch immer sind viele Menschen an den Trauerstellen in der Fußgängerzone oder vor der Porta Nigra zu sehen. Sie stellen Kerzen auf und legen Blumen nieder. Oberbürgermeister Wolfram Leibe sagte gestern auf der Trauerfeier, es werde gelingen, dass die Stadt zusammenhält. Die abgehaltene Gedenkminute reiht sich damit in eine Reihe von Maßnahmen der Stadt ein, wie eine Hilfshotline oder ein errichtetes Spendenkonto, um den Zusammenhalt zu stärken.
Er galt als Lichtgestalt der französischen Politik und der deutsch-französischen Annäherung, Valéry Giscard d'Estaing. Der ehemalige französische Staatspräsident, mit Helmut Schmidt bildete er ein überaus harmonisches deutsch-französisches Duo. Europa stand für ihn ganz oben. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Stefanie Markert.
Die französische Nationalversammlung tagte am späten Abend und reagierte sofort.
Je viens d'apprendre le décès.
Ich habe gerade erfahren, dass Präsident Valéry Giscard d'Estaing verstorben ist. Ich bitte Sie in Memoriam um eine Schweigeminute.
Une minute de silence.
Kulturministerin Roselyne Bachelot war anwesend und reagierte sichtlich bewegt.
Je veux m'associer à l'émotion qui a...
Ich möchte mich den Emotionen anschließen, die die Nationalversammlung erfüllt haben und seiner gedenken. Er ist Autor vieler innovativer Reformen, die bis heute die französische Gesellschaft prägen. Wir werden ihn ehren und das ist auch gerechtfertigt.
Et ce sera justice.
Valéry Giscard d'Estaing reformierte das Scheidungsrecht. Er absolvierte das erste TV-Duell einer Präsidentschaftskampagne. Er ließ auch seine Frau Anne Emon herzliche Neujahrsgrüße an alle Franzosen richten.
Et je crois qu'Anne Emon veut aussi vous adresser ses vœux.
À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux.
Gérard Larcher, Präsident des französischen Senats, äußerte sich heute im französischen Radiosender France Inter zum Tod des dritten Präsidenten der Fünften Republik, der von 1974 bis 1981 im Amt war.
D'abord, Valéry Giscard d'Estaing a changé quelque part la gouvernance.
Er hat das Regieren in unserem Land verändert. Er hat eine Rolle im Aufbau Europas gespielt. Mit 18 hat er in der ersten französischen Armee gekämpft. Valéry Giscard d'Estaing steht auch für die Modernisierung unserer gesellschaftlichen Beziehungen. Wahlrecht mit 18, Legalisierung der Abtreibung, Stärkung der Rechte von Abgeordneten der Minderheit. Ich habe ihn fast jedes Jahr getroffen. Er war von stechender Intelligenz.
C'était une intelligence fulgurante, tout le monde le sait.
Und Ex-Minister Jean-Louis Borloo fügt parteienübergreifend hinzu.
Bien sûr, il était en avance sur son temps.
Er war seiner Zeit voraus, besonders auch was den Platz der Frau in der Gesellschaft anbelangt. Valéry Giscard d'Estaing legte gemeinsam mit Bundeskanzler Helmut Schmidt die Grundlagen für ein europäisches Währungssystem, für den Euro. Doch die Wirtschaft seines Landes litt damals unter der Ölkrise, die Arbeitslosigkeit stieg. Dann erhielt Giscard auch noch ein Diamantengeschenk eines afrikanischen Diktators. Letztlich verlor er die Wahl 1981 gegen den Sozialisten François Mitterrand. Legendär sein Abschied aus dem Élysée.
Au revoir.
Auf Wiedersehen, sagt Valéry Giscard d'Estaing, steht auf, der Stuhl bleibt leer, da erklingt die Marseillaise. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron hat seine Agenda für heute geändert. Er wird sich am Abend in einer Ansprache an die Franzosen wenden. In einem Kommuniqué aus dem Élysée-Palast heißt es bereits, die Orientierungen, die der Altpräsident gegeben habe, Zitat, leiten noch heute unsere Schritte. Valéry Giscard d'Estaing starb mit 94 an Covid-19 auf seinem Anwesen im Loiretal. Beerdigt wird er im engsten Familienkreise, weit weg vom Lärm der Welt. So heißt auch das Buch, das er noch im November veröffentlicht hat.
Sie gilt als die bekannteste Menschenrechtsanwältin im Iran, die 57-jährige Nasrin Sotoudeh. Seit dem Jahr 2018 saß sie im Gefängnis. Anfang November kam sie vorübergehend frei. Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Und heute bekommt sie den alternativen Nobelpreis verliehen. Karin Senz.
Anfang November vor dem Frauengefängnis in Garchek, südöstlich von Teheran. Freunde und Familie empfangen Nasrin Sotoudeh. Sie scherzt mit ihrem Sohn. Beide stellen sich gegenseitig vor, als würden sie sich gerade kennenlernen. Dann drücken sie sich lang. Das erste Mal seit 2 Jahren. Schließlich kommt ein Gefängnismitarbeiter und verbietet, weiter zu filmen. Damit endet die Szene. Später erklärt ihr Mann, es habe sich herausgestellt, seine Frau habe sich im Gefängnis mit Corona angesteckt. Dabei tritt sie noch im Sommer in einen Hungerstreik wegen der Zustände im Gefängnis in Corona-Zeiten. Nach 50 Tagen bricht sie ab. Es geht ihr zu schlecht. Die 57-Jährige ist eine zierliche Person mit einem einnehmenden Lächeln. Das hat sie auch in all den Jahren im Gefängnis nicht verloren. Und sie ist hartnäckig. Schon auf ihre Zulassung als Anwältin muss sie Jahre warten. Dann vertritt sie Fälle, die sonst keiner will. Frauen, die gegen das Kopftuch aufbegehren und Jugendliche, ja Kinder. In einem Internetvideo erzählt sie, Mädchen ab 10 Jahren und Jungen ab 16 Jahren werden im Strafrecht als Erwachsene behandelt. Wir sehen hier, wie sehr das nationale Recht des Iran seinen internationalen Verpflichtungen widerspricht. Immer wieder führt ihr Weg zu jungen Klienten in der Todeszelle. Wenn wir über ein Ende der Todesstrafe für Kinder sprechen, dann bedeutet das, dass die Gesellschaft in der Lage sein sollte zu wissen, dass es keine Hinrichtungen für Personen unter 18 Jahren geben darf. Das Video steht auf der Internetseite der Right Livelihood Stiftung, die den alternativen Nobelpreis in Stockholm vergibt. In diesem Jahr auch an Nasrin Sotoudeh. Für ihren Mann Reza Khandan ein wichtiges Signal, erklärt er in einem ausländischen oppositionellen Fernsehsender Anfang November.
Dieser Preis demonstriert, dass die Weltöffentlichkeit den offensichtlichen, systematischen und verbreiteten Menschenrechtsverletzungen im Iran Aufmerksamkeit schenkt.
Zu dieser Weltöffentlichkeit zählen auch Berliner Politiker wie der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi oder Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Sie beteiligen sich an einer Netzkampagne, die übersetzt heißt Setz dich für Nasrin Sotoudeh ein.
I stand up for Nasrin Sotoudeh.
Sie kam ins Gefängnis, weil sie als Anwältin oppositionelle Menschen vor Gericht vertrat.
Her sentence? 38 years in prison and 148 lashes.
38 Jahre Gefängnis und 148 Peitschenhiebe. Das ist das Urteil von 2019, so Claudia Roth. Sotoudehs Mann weiß solche Aktionen zu schätzen. Nachdem Sotoudeh in den Hafturlaub raus darf, geben sie und ihr Mann keine Interviews mehr.
Alternativer Nobelpreis für Nasrin Sotoudeh, die gestern die Nachricht erhalten hat, dass sie wieder ins Gefängnis einfahren muss. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.